Willkommen bei der ersten Folge von Rotfunk, dem Podcast des Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Malcznik, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts und ich bin wie einige meiner Kolleginnen und Kollegen auf das Format Podcast reingekippt. Bisher allerdings nur als Konsumentin und jetzt auch als Host. Ich glaube, dass es für viele Menschen interessant sein könnte, politische Debatten auf diesem Weg mitzuverfolgen, daher auch dieses neue Format. Das Karl-Renner-Institut ist ja als politische Akademie der SPÖ eine Bildungseinrichtung, aber auch ein Forum für die politische Debatte. Beides wird Teil unseres Podcasts sein. Das heißt, jede Folge besteht aus zwei Teilen. Erstens einem Gespräch mit einem Gast und zweitens einem Vortrag eines Experten, einer Expertin, also einer Lecture zum Thema. Und ja, der catchy Titel Rotfunk, ich hoffe, Sie spüren die Ironie, soll uns auch helfen, Downloads zu generieren. Aber im Ernst, wir sprechen hier natürlich hauptsächlich über gesellschaftliche und politische Themen, die in irgendeiner Form für sozialdemokratische Politik relevant sind und wohl auch viele Nicht-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten interessieren. Und jetzt geht es endlich los mit der ersten Folge. Heute spreche ich mit Stefan Schulmeister über Kapitalismus und Demokratie. Stefan Schulmeister, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich freue mich sehr, Sie hier zu haben. Wäre es möglich, dass Sie sich kurz selber vorstellen?
Ja, sehr gern und vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein Wirtschaftsforscher. Ich habe 40 Jahre im Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung gearbeitet und in den letzten 30 Jahren zunehmend über die Frage des Verhältnisses Realwirtschaft zur Finanzwirtschaft. Und das ist natürlich eine Frage, die unmittelbar mit der Problematik, welche Art von Kapitalismus gibt es und welche Art würden wir bevorzugen?
Sie haben vor kurzem Ihr großes Buch Der Weg zur Prosperität veröffentlicht. Das Buch ist heuer bei Ecowin erschienen und wurde bereits breit rezipiert. Das ist jetzt auch als Leseempfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen. Stefan Schulmeister, Sie sind ein Ökonom, der wirtschaftliche Zusammenhänge so erklären kann, dass auch Nicht-Ökonominnen und Nicht-Ökonomen etwas davon haben. Und Sie stellen auch immer einen direkten Bezug zwischen einer wissenschaftlichen, ökonomischen Debatte und der Lebensrealität der Menschen her. Das ist natürlich auch politisch höchst relevant und das ist auch der Grund dafür, warum ich mich besonders freue, Sie heute hier zu haben. Wenn man Sie gefragt hätte, ob in einem sozialdemokratischen Grundsatzprogramm drinnen stehen sollte, dass der Kapitalismus überwunden werden muss, was hätten Sie dann gesagt?
Ich hätte gesagt, dass es den Kapitalismus eben nicht gibt. Wir sind damit konfrontiert, dass in der Geschichte verschiedene Erscheinungsformen von Kapitalismus realisiert wurden. Nehmen wir nur das Beispiel der Nachkriegszeit in Europa, so war die Art des Kapitalismus in der Zeit der Vollbeschäftigung eine grundlegend andere Art als der Kapitalismus der letzten 3 bis 4 Jahrzehnte. Worin sehe ich den Hauptunterschied? Ich sehe ihn darin, welche Aktivitäten die Kernenergie des Kapitalismus und die ist natürlich das Profitstreben, antreibt. Und in den 50er und 60er Jahren wurde die Spielanordnung, wenn ich so sagen darf, so aufgesetzt oder so gestaltet, dass sich das Profitstreben nur in der Realwirtschaft ausleben oder austoben konnte. Wie hat man das gemacht? Indem die Finanzmärkte strikt reguliert wurden durch feste Wechselkurse, Zinssätze unter der Wachstumsrate, stabile Rohstoffpreise und schlafende Aktienbörsen. In den letzten 30, 40 Jahren hat sich wieder die zerstörerische Form des Finanzkapitalismus durchgesetzt. Warum? Weil durch die schrittweise Entfesselung der Finanzmärkte für Unternehmer die Tätigkeit in der Realwirtschaft immer schwieriger und unsicherer wurde, Denken Sie nur an die ungeheuren Schwankungen des Erdölpreises, aller anderen Rohstoffpreise, der Aktienkurse, der Zinssätze und der Wechselkurse. Und unter diesen Bedingungen haben eben die Unternehmer langfristig ihre Investitionen zurückgefahren und sind stattdessen, besonders die großen Konzerne, selber auf die Finanzmärkte gegangen. Ich nenne dieses System Finanzkapitalismus und zeige in meinem Buch, dass diese Art eines Kapitalismus, der sich am Grundsatz orientiert, lassen wir unser Geld arbeiten, in der Geschichte immer wieder aufgetreten ist und sich in der Geschichte auch immer wieder selbst zerstört hat, mit zum Teil katastrophalen Folgen, wie etwa nach dem Börsenkrach 1929 und der Weltwirtschaftskrise und schließlich dem Faschismus.
Das heißt, Sie würden grundsätzlich schon davon ausgehen, dass man auch im Rahmen eines kapitalistischen Wirtschaftssystems das System so gestalten kann, dass es auch ein soziales Wirtschaftssystem sein kann, auch ein ökologisches Wirtschaftssystem sein kann?
Ja, sicher. Der entscheidende Punkt ist ja, welche Rolle nimmt sich die Politik? Den Kapitalismus wird man nie zähmen können, aber man wird ihn sehr wohl bändigen können. Bändigen heißt, dass man seinen Aktivitätsspielraum in den Bereichen eben einschränkt, bändigt, in denen er Schädliches verursacht. Das ist eben, wie die Geschichte zeigt, immer wieder der Versuch, aus Geld mehr Geld zu machen, aber nicht, indem man in der Realwirtschaft tätig wird, indem man investiert, indem man Arbeitsplätze schafft und aus der Differenz zwischen den Erlösen und den Kosten eben einen Profit erzielt, sondern indem man in der Finanzwelt selber bleibt. Ich nenne das die selbstreferenzielle Geldvermehrung, ein bisschen komplizierter Ausdruck, aber gemeint ist schlicht und einfach, durch Tausch Geld gegen Geld in verschiedenen Erscheinungsformen, Finanzderivaten aller Art, echte Finanztitel wie Aktien und Anleihen, dass man also durch spekulative Aktivitäten mit diesen Instrumenten versucht, Profit zu machen. Das systemische Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich nur Profit machen kann, indem ich in die Realwirtschaft gehe, dann wächst automatisch der gesamte Kuchen. Denn das Profitstreben konzentriert sich dann eben auf Realinvestitionen und das ist unweigerlich damit verbunden, dass auch die Wirtschaft wächst und damit der Kuchen, den es zu verteilen gibt, insbesondere zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern. Wenn sich aber das Profitstreben auf die reine Finanzspekulation konzentriert, dann wird ein Umverteilungsspiel inszeniert. Die meisten dieser Spekulationen sind schlicht und einfach Wetten. Und wie jeder weiß, gibt es bei jeder Wette Gewinner und Verlierer. Das heißt, es wird nichts geschaffen, sondern es wird einfach nur umverteilt zwischen denen, die sich gar nicht auskennen, ich würde sagen die Amateure im weiteren Sinn, oft einschließlich der Pensionsfonds, und den Profis, die gewissermaßen sich ein bisschen weniger nicht auskennen. Und dieses ein bisschen weniger nicht auskennen reicht schon, um Profit zu machen. Und diese Spielanordnung bekämpfe ich, seit ich durch regelmäßige Besuche in den Trading Rooms, durch Gespräche mit den Finanzspekulanten besser begriffen habe, was dort tatsächlich geschieht. Und das ist etwas völlig anderes, als im Lehrbuch der Wirtschaftswissenschaften steht.
Das heißt, Sie würden den Schlüssel für eine Verbesserung des Wirtschaftssystems darin sehen, in erster Linie die Finanzmärkte besser zu regulieren, oder wird das weitergehen?
Ist sozusagen, es ist die Voraussetzung, aber man muss eben über Wirtschaft und Gesellschaft auch ein bisschen grundsätzlicher nachdenken. Und da geht es ganz einfach um die Frage, was sind die wesentlichen Eigenschaften von Menschen in ihrer Interaktion im Bereich der Wirtschaft, aber auch in sonstigen sozialen Beziehungen. Und da sagt halt jene Theorie, die die Entfesselung der Finanzmärkte wissenschaftlich legitimiert, sagen wir mal vereinfachend die neoliberalen Theorien, der Mensch ist eben nur ein Egoist, er ist nur ein rationales Wesen, er ist nur ein konkurrierendes Wesen. Und das ist ein Weltbild, das einfach dumm ist, denn alle Forschungen, auch in anderen Gebieten, etwa der Biologie, der Psychologie, haben ganz klipp und klar ergeben, und das hat schon der grandiose Adam Smith gewusst und beschrieben, dass der Mensch durch Polaritäten gekennzeichnet ist. Wir sind rational, aber auch emotional. Wir sind egoistisch, aber auch altruistisch. Also wir nehmen Anteil am Schicksal anderer Menschen. Wir konkurrieren, aber wir kooperieren auch. Und ein Wirtschaftssystem muss diese Widersprüche, ich würde lieber sagen, diese Polaritäten, die einander notwendig ergänzen, berücksichtigen. Und das tut natürlich das neoliberale System nicht. Und am markantesten kommt es deshalb auf den Finanzmärkten zum Ausdruck, weil auf den Finanzmärkten die Logik gilt, je mehr mein Partner verliert, desto mehr gewinne ich, wie immer bei Umverteilungsspielen, ja? Und das ist eine zerstörerische Logik. Während, wenn ich ein Unternehmen gründe und ich würde mit der Haltung beginnen, je schlechter es meiner Mitarbeiter und Lieferanten und Kunden geht, desto besser geht es mir, brauche ich mit der ganzen Aktivität erst gar nicht anfangen. Das sind Gedanken, die man schon bei Adam Smith findet, eben, dass dieses auf andere Rücksicht nehmen sozusagen einen Eigennutz sozialer Ordnung darstellt, das zieht sich durch unterschiedlichste Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, eben von einem Unternehmen, wo natürlich der Unternehmer eigennützig ist. Aber er kann seinen Eigennutz nur ausleben, wenn er das Unternehmen gewissermaßen als sozialen Organismus sieht und daher weiß, man ist wechselseitig aufeinander angewiesen, ich muss auch die Interessen der anderen zumindest einmal verstehen, mich in sie hineinversetzen und sie zum Teil auch berücksichtigen. Das ist eine Grundhaltung, die Liebesbeziehungen natürlich prägt oder Familien, kleinere soziale Strukturen. Und das ist aber gleichzeitig etwas, das im Finanzkapitalismus nicht nur nicht gedeihen kann, sondern systematisch beschädigt wird. Und für mich ist es kein Zufall, dass in meiner Erinnerung, ich bin ja schon über 70, in den 50er und 60er Jahren die Rücksichtnahme auf andere einfach sozusagen Teil des Systems war. Und dass dieses jeder ist seines Glückes Schmied, jeder muss nur auf seinen Vorteil schauen, dann wird schon die unsichtbare Hand des Marktes, das ist eben diese quasi religiöse Vorstellung, alles zum Besten lenken. Das ist eben ein System, das unserer Existenz zutiefst widerspricht. Und genau diese Gefühle der Enttäuschung sprechen die Rechtspopulisten an. Man darf nicht vergessen, dass die Gefühle, mit denen die Politik machen, berechtigte Gefühle sind. Es sind die Gefühle der Unsicherheit, des sich nicht auskennens, der Orientierungslosigkeit, aber auch die Verarmung, die einfach passiert im psychologischen Sinn, wenn ein System einen anhält, schau nur auf deinen eigenen Vorteil, weil wir eben nicht nur Egoisten sind. Punkt. Und dieses Versprechen der sozialen Wärme, der Gemeinschaftlichkeit, das kennzeichnet den Faschismus, den Nationalsozialismus und natürlich auch die nationalistischen Rechtspopulisten der Gegenwart.
Ja, wir wissen ja auch, dass nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008, dass quasi in den Jahren danach der Ruf oder die Stimmung in der Bevölkerung für einen starken Mann oder für einen starken Führer stark in diese Richtung gegangen ist. Es gibt das Institut Sora, macht ja seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren jährlich diese Studie, wo es diese eine Fragestellung gibt, stimmen Sie der Aussage zu, dass Österreich einen starken Führer braucht, der sich nicht um Parlamente oder andere demokratische Einrichtungen kümmern muss. Und bis zu diesem Jahr 2008 oder 2009 hat es eine überwältigende Mehrheit der Menschen, hat dieser Aussage sehr stark widersprochen. Und das hat sich dann relativ stark verändert, auch nach Ausbruch der Krise, was natürlich darauf hindeutet, dass auch die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus natürlich für die Gesellschaft ein Problem ist. Und wenn man es nicht schafft, die wirtschaftliche Entwicklung stabil und nachhaltig zu gestalten, sondern wenn man so starke Verwerfungen und so starke Krisen zulässt, dass das auch gesellschaftlich ein Problem ist. Sehen Sie das auch?
Ja, absolut. Und das Grundproblem besteht aber sehr stark nicht nur in der emotionellen Verarmung, dass sozusagen dieses jede seines Glückes Schmied verschiedene Seiten des Menschen nicht zur Entfaltung bringt, sondern eben im Verlust der Orientierung. Die Finanzkrise war deshalb so verhängnisvoll, weil sowohl am Beispiel des Entstehens der Finanzkrise als auch am Beispiel der nachfolgenden Politik den Anführungszeichen Normalmenschen immer klarer wurde, die uns regieren, kennen sich nicht aus. Sie haben nicht nur keine Maßnahmen ergriffen, um eine solche Krise zu verhindern, sondern sie verstehen die Krise auch gar nicht und beschuldigen einfach dann verrückt gewordene Banker, Spekulanten, Ratingagenturen, sozusagen suchen Sündenböcke und nachdem man dort einmal Menschen beschuldigt hat, ist man weitergegangen bis hin zu den Griechen und den Südeuropäern und dann schließlich dem Sozialstaat. Und wenn jetzt immer mehr Menschen das Gefühl haben, die Leute kennen sie nicht aus, dann werden sie verführbar für Menschen, die sagen, ja, aber wir kennen uns aus, zumindest werden wir das alles ganz anders machen, wir werden aufräumen etc. Dass diese starken Männer ihren Appell an die Gemeinschaft auf eine Art perverse Weise verbreiten, indem sie nämlich sagen, unsere Identität als Österreicher, als Deutsche, als Italiener, die kann nur wachsen in der Abgrenzung gegen die Feinde. Das können oder waren in der Weltwirtschaftskrise die Juden für die Nationalsozialisten und die emotionell ähnliche Rolle bei aller Unterschiedlichkeit übernehmen eben in den letzten Jahren zunehmend die Flüchtlinge. Und das ist eine Wiederholung geschichtlicher Prozesse, die eben sehr verhängnisvoll waren. Wieso das dazugekommen ist, wieso das überhaupt möglich war, das ist eigentlich das Hauptanliegen meines Buches, nämlich zu zeigen, dass die oben sind, sage ich einmal ganz vage, also nennen wir sie die Eliten, egal ob es jetzt führende Sozialdemokraten waren, Konservative, christlich-soziale Politiker, Chefredakteure, Universitätsprofessoren, also die eben in der Gesellschaft die wichtigen Funktionen haben, die haben schon vor 30, 40 Jahren die Orientierung verloren. Und wenn es nicht gelingt, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, also zum Beispiel eine stammtischtaugliche Erklärung, wie das dann denn passieren konnte, dass wir in Europa vor 45 Jahren schon fast 20 Jahre Vollbeschäftigung hatten, dass jeder junge Mensch einen vollsozial versicherten Arbeitsplatz bekommen konnte, dass die Staatsverschuldung gesunken ist, genau in der Zeit, in der der Sozialstaat ausgebaut wurde. Wenn wir das alles nicht Schritt für Schritt wieder erklären, dann kann ich nicht einfach Forderungen nach einer besseren Welt stellen, weil die Leute sagen, das glauben wir euch einfach nicht. Und diese Aufklärungsarbeit, das hat die Arbeiterbewegung ja ausgezeichnet im 19. Jahrhundert, als sie immer mächtiger wurde. Da gibt es Parallelitäten, denn das bedeutendste Einzelereignis, das die Arbeiterbewegung gestärkt hat, war der große Börsenkrach, wenn Sie so wollen, die Finanzkrise 1873, die führte dann in eine sehr lang anhaltende Wirtschaftskrise. Und in der Wirtschaftskrise sind jetzt sozusagen wurden die Opfer der Krise durch eine Erklärung, mit einer Erklärung sozusagen versorgt. Es gab eben die Schriften von Marx und Engels und die sozusagen popularisierten Formen dann durch Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Deutschland, später auch in Österreich. Es gab die Arbeiterbildungsvereine, es gab die eigenen Medien, Arbeiterzeitungen etc. Es gab Mobilisierung, das heißt, man hat begriffen, Gesellschaft verändern zum Bessern kann ich nur mit den Betroffenen gemeinsam oder wie das der Herr Bertolt Brecht in einem Lied dann später formuliert hat, es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Nur ist vielleicht ein bisschen überspitzt, weil die Führer der Arbeiterbewegung haben schon auch eine Spezialrolle gehabt, etwa in Österreich Viktor Adler, aber dieses Gemeinschaftliche ist unabdingbar und in den letzten 40 Jahren, was ist 40, eigentlich 50 Jahren, hat aus meiner Sicht die Sozialdemokratie hier verheerende Fehler gemacht, weil bereits in den 50er, 60er Jahren eine Art paternalistische Haltung sich durchgesetzt hat von den Führern. Man hatte tatsächlich den Eindruck, den Sozialstaat nimmt uns niemand mehr weg. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, liebe Leute. Wir regeln das schon für euch. Und egal, ob jetzt ein Benja als Gewerkschaftschef, der sich das mit dem Salinger ausgeschnapst hat, oder auch ein Bruno Kreisky, der da sehr zuversichtlich war, im Grunde kann nichts mehr passieren. Wir haben gewonnen. Ja, das ist der Stoff, aus dem auch die gegenwärtige Krise ist, weil jetzt gibt es kein Fußvolk mehr, das mobilisierbar ist, sondern viele Kronenzeitungsleser. Und die werden leider Gottes nicht so ohne weiteres in der Lage sein, sozusagen zu begreifen, was da alles mit ihnen geschehen ist. Daher aus meiner Sicht, jenseits all dieser Heilslehren, die es ja da gibt, Gemeinwohlökonomie und Postkapitalismus und all das, das ist für mich irrelevant, weil solange die Leute nicht verstehen, wie man in die Misere gekommen ist, kann ich alles Mögliche versprechen, aber das ist für eine kleine Minderheit von Weltverbesserern, sage ich etwas vielleicht zu abfällig. Wir brauchen konkrete, stammtischtaugliche Aufklärungsarbeit. Das wird viele Jahre dauern, aber helfen könnte oder wird sicher die kommende Finanzkrise, denn im Grunde wiederholen sich seit einigen Jahren genau die Prozesse, die 2008 in die große Krise geführt haben. Man braucht sicher nur das Niveau der Aktienkurse, der Anleihenkurse und der Immobilienpreise wieder anschauen. Da entsteht ein neues gewaltiges Absturzpotenzial und wie dünn das Eis ist, auf dem man geht, das sieht man ja schon daran, dass jetzt sogar der Internationale Währungsfonds warnt, es konnte wieder was sehr Gravierendes von den Finanzmärkten passieren. Meine größte Angst ist, wenn es zu einer neuerlichen Finanzschmelze kommt, die möglicherweise viel breitere Folgen haben wird. Also auch Sparbuchbesitzer, die heute über 100.000 Euro haben, könnten dann Erhebliches verlieren. Dann wird die Wegkreuzung Europas erreicht sein. Und es ist möglich, dass wir dann in Europa einen Art sanften Faschismus bekommen, sozusagen eine Urbanisierung oder Salvinisierung oder wie man auch immer will. Und das Wichtigste wäre jetzt sozusagen, sich vorzubereiten auf diesen Krisenfall, denn der größte Fehler der Krise 2008 war, dass eben die kritischen Kräfte nicht schon vor der Krise ganz konkrete Konzepterklärungen geliefert haben, die dann diese Schockphase der Politik, also diese 6 Monate zwischen der Lehman-Pleite und dem März 2009, genutzt hätten, um sozusagen den Schock der Politik zu nützen, zu sagen, bitte sehr, wir haben das schon vorher erklärt und das wäre jetzt zu tun, erstens, zweitens, drittens, denn die Bereitschaft war damals da von Leuten wie Merkel zu sagen, wir müssen die Finanzmärkte radikal regulieren, aber man hat überhaupt nicht gewusst, was man konkret regulieren soll, weil es die Konzepte nicht gab. Und in all diesen Punkten ist mein Ansatz relativ radikal, weil ich ihm sage, die Preisbildung selbst auf den freiesten Märkten, den Finanzmärkten, ist durch manisch-depressives Irresein gekennzeichnet. Das weiß jeder Trader, dass es Bullenmärkte und Bärenmärkte gibt. Und wenn die Preisbildung selbst das Problem ist, dann nützen sozusagen kosmetische Maßnahmen nichts. Da muss man wesentlich konsequentere Bändigungsmaßnahmen ergreifen.
Interessant finde ich natürlich, das liegt auch an meinem Job, Ihre Anmerkungen zur Frage der Bewusstseinsbildung und quasi der Aufklärung und der Aufgabe der Sozialdemokratie auch quasi bildend tätig zu sein. Wir haben ja auch im Rahmen der Arbeit am neuen SPÖ-Grundsatzprogramm ganz intensiv die Frage des Paternalismus diskutiert, den Sie angesprochen haben. Der, glaube ich, also man kann das heute gut nachvollziehen, woher dieser paternalistische Ansatz, dass wir kümmern uns um die Menschen, auch in den letzten Jahrzehnten gekommen ist. Und ich glaube, wir haben uns dann auch, wir sind auch zu dem Schluss gekommen, dass man das natürlich nicht gänzlich begraben darf, diesen Anspruch, dass man auch Politik für die Menschen macht. Aber wir haben dann trotzdem im Grundsatzprogramm zum Schluss, also im Schlusskapitel, dann einen Bruch mit dem Paternalismus formuliert, ganz explizit, und gesagt, wir wollen nicht mehr nur Politik für die Menschen machen, sondern Politik mit den Menschen. Das heißt, das ist eine Diskussion, die, glaube ich, schon in der Mitte der Sozialdemokratie angekommen ist und die auch ein bisschen zeigt, wie sich Sozialdemokratie weiterentwickeln kann. Der zweite Teil der Podcast-Folge, unsere Rotfunk-Lecture, ist ja ein Vortrag von der deutschen Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, die über den Selbstbetrug der Mittelschicht spricht. Sie meint damit, glaube ich, dass Angehörige der Mittelschicht oft fundamental falsch einschätzen, wo sie auf einer Einkommens- bzw. Vermögensskala stehen. Die Mittelschicht solidarisiert sich häufig mit den Positionen der Reichen, meint sie, weil sie sich irgendwie den Reichen näher fühlt, als sie es tatsächlich sind. Ein Beispiel dafür, vielleicht aus der österreichischen innenpolitischen Debatte, ist die erstaunlich große Skepsis, die es gegenüber Erbschaftssteuern gibt, auch in der Mittelschicht, obwohl Erbschaftssteuern, zumindest so, wie sie momentan diskutiert werden, für die allermeisten Menschen nicht oder nur in einem sehr geringen Ausmaß anfallen würden. Ist das auch so ein Teil der Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit, die man auch angehen muss?
Ja, absolut. Ich würde sogar noch viel weiter gehen. Ich würde sagen, dass zum Beispiel die große Mehrzahl der Unternehmer auch Opfer der neoliberal-finanzkapitalistischen Spielanordnung sind. Aber eben vor über 40 Jahren, als damals die Sozialdemokratie und besonders auch die Gewerkschaften in ganz Europa in die Offensive gingen, weil unter der Bedingung der Vollbeschäftigung kann man natürlich leicht höhere Lohnforderungen stellen, Mitbestimmung verlangen oder, wie Bruno Kreisky das sagte, alle Bereiche der Gesellschaft mit Demokratie durchfluten. Das hat natürlich die meisten Unternehmer verstört, weil die gesagt haben, bei mir wird nichts durchflutet, ich möchte so weiter der Chef bleiben. Sie haben aber in dieser Defensivposition irrtümlich den Neoliberalismus als ihre Ideologie adoptiert, weil das die sozusagen große Gegenideologie gegen Vollbeschäftigungspolitik und Ausbau des Sozialstaats war. Aber sie haben damit zum erheblichen Teil an dem Ast mitgesägt, an dem sie saßen, denn die Lage der Klein- und Mittelbetriebe ist durch den Neoliberalismus nicht wirklich verbessert worden. Wenn man, ich wäre manchmal auch von Unternehmern eingeladen für sogenanntes Coaching oder Gespräche, sagen wir. Und wenn ich dann den Seniorchef frage und sie auf die letzten 50 Jahre zurückblicken, was hat ihnen mehr geschadet? Gewerkschaften und Sozialstaat oder Finanzkrisen, Konjunktureinbrüche etc.? Dann ist die Antwort immer eindeutig Letzteres. Also worum es sehr stark geht, ist das konkrete Denken wieder zu lernen. Und das heißt zum Beispiel, sich zu überlegen, wenn man so locker sagt, wir brauchen mehr Bildung, wir müssen uns viel mehr die Frage stellen, welche Bildung? Ja, nur mehr Bildung, also wenn die Mittelschüler jetzt noch mehr meinetwegen in neoliberaler Ökonomie gebildet werden, dann bitte lieber weniger Bildung. Also diese Fragen nach den Inhalten, denen ist aber leider besonders auch die Sozialdemokratie ausgewichen und damit bin ich wieder bei der Erbschaftssteuer. Diese ganze Steuer um Diskussion um Vermögenssteuern hat von Anbeginn darunter gelitten, dass ich als Politiker erst sagen muss, was ich konkret mache mit dem Geld. Und dann kann ich sagen, liebe Leute, dafür brauchen wir eben etwas mehr von den Reichen. Genauso hat es der amerikanische Präsident Roosevelt gemacht. Er hat nicht erst gesagt, wir müssen den Reichen was wegnehmen, er war ja selber ein sehr Reicher, sondern hat erst gesagt, in dieser Situation, in der wir sind, muss der Staat die Staudämme des Tennessee Valley bauen, er muss das und jenes machen und tut mir leid, liebe Leute, unter diesen Umständen müssen auch die Reichen etwas mehr beisteuern. Hätte die Sozialdemokratie in den letzten 20 Jahren ein konkretes Programm zur teilweise Ausweitung des Sozialstaats entwickelt, hätte sich ein sozialdemokratischer Führer getraut, es zu sagen, es gibt historische Phasen, wo wir eine höhere Staatsquote brauchen, weil die Staatsquote per se nichts sozusagen Sündhaftes ist, sondern die Frage ist so furchtbar einfach und nüchtern. Es gibt in jedem ökonomischen System private Güter, die können von Unternehmen für Märkte erzeugt werden. Und es gibt öffentliche Güter vom Klimaschutz, dem sozialen Zusammenhalt, der sozialen Sicherheit, der Altersvorsorge, Gesundheitswesen etc., die eben nicht vom Markt effizient erstellt werden können. Und dann müssen wir einfach schauen, wo brauchen wir jetzt eher eine Verbesserung bei den öffentlichen Gütern? Ja, dann brauchen wir unter Umständen eine höhere Staatsquote. Was macht das bitte? Aber diese triviale Haltung, ja, mit Hausverstand das abzuwägen, hatte man nicht, weil die sozialdemokratischen Eliten so mit beeinflusst waren von dem neoliberalen Denken, sozusagen auch von der Angst, das kriegen wir in den Medien nicht durch, wenn wir sagen, höhere Staatsquote, furchtbar, dann sagen alle, wir sind Blockierer oder was der Teufel was. Und das hat natürlich mit dem von mir vorher zitierten, mit der von mir vorher zitierten Orientierungslosigkeit zu tun. Und das aufzuarbeiten, auch die eigenen Fehler aufzuarbeiten, wird eine große Aufgabe, die aber, der man nicht entkommen wird, wenn man so den sanften Faschismus in Europa, ich würde sagen, 5 vor 12 verhindern möchte.
Die Diskussion um die Staatsquote ist ja insofern auch bemerkenswert, als dass, wenn man sich eine Liste anschaut, welche Länder haben hohe Staatsquoten, welche Länder haben niedrige Staatsquoten, wird man ziemlich schnell erkennen, dass die Länder mit den hohen Staatsquoten die reichen Länder sind und die Länder mit den niedrigen Staatsquoten auch die ärmeren Länder sind.
In vielen Fällen, also ganz generell kann man es nicht sagen, die Schweiz hat zum Beispiel eine niedrige Staatsquote. Es kommt eben auch nicht auf die Staatsquote per se an, weil es könnte ja ein Land, eine Militärdiktatur zum Beispiel, sehr hohe Staatsquote haben, weil die also das Militär ausbauen etc. Staat ist nicht Staat sozusagen, ja. Und die Neoliberalen sind ja sehr für einen starken, sage ich mal, naja, Polizeistaat, aber sagen wir einen Staat mit sehr starker Komponente auf innerer Sicherheit und dergleichen. Es kommt also wieder, es kommt auf den konkreten Verstand an, ja. Also wenn wir von Staatsquote reden, dann reden wir sofort, welche Art von Tätigkeiten damit gemeint sind. Und gelänge es, und das wäre nicht so schwierig, behaupte ich, den Menschen deutlich zu machen, dass zum Beispiel im Bereich der Altersvorsorge, die eben wichtig ist, die sozialstaatliche Lösung, die viel billigere ist, die viel sicherere ist als diese verrückte Idee, die Schwankungen auf den Finanzmärkten sich auswirken zu lassen auf das, was dann bei der Pension herauskommt. Das ist ja wirklich aberwitzig, ja. Da hätte von vornherein die Sozialdemokratie sagen können, ja, also bei so Dingen wie in Deutschland der Riester-Rente, spielen wir einfach nicht mit. Wenn jemand privat irgendwie eine Zusatzversicherung machen möchte, es wird nicht verboten werden, aber die Grundsicherung machen wir durch unseren Sozialstaat. Aber das hätte natürlich von vornherein bedingt, dass man immer wieder den Neoliberalen entgegenhält. Der Sozialstaat ist nicht unser Feind, der uns das Geld aus der Tasche zieht, sondern es ist unser Verein, der eben gemeinschaftliche Dinge, die man nur gemeinschaftlich lösen kann, von der Eisenbahn, Autobahn, Bildungswesen etc., der das eben löst. Und das muss man stetig verbessern. Es gibt Probleme, natürlich. Der Staat ist ein ziemliches sozusagen Konzentrat an Macht, wirtschaftlich, politisch. Also gibt es Kontrollfragen, es gibt Korruptionsfragen. Also ich bin der Letzte, der so den Staat idealisiert und sagt, Staat ist super. Nein, aber für gewisse Dinge ist er einfach unabdingbar. Aber diese einfache Haltung ist verloren gegangen. Dieses mehr privat, weniger Staat hat wirklich auch weite Bereiche der sozialdemokratischen Spitzenpolitiker, besonders eben in den 1990er Jahren, ich erinnere an Tony Blair und Gerhard Schröder, das war sozusagen ein Abbiegen nach rechts, das ganz fatale Folgen hatte.
Vielleicht hilft es auch wirklich, konkret zu benennen, wie man den Sozialstaat weiterentwickeln möchte. Wir kennen natürlich die Bereiche, wo, glaube ich, relativ klar ist, wo man mehr staatliche Aktivität auch wünscht. Der Bereich Pflege, Altenpflege, Pflege von Kranken oder der Bereich Kinderbetreuung. Das sieht man ja ganz deutlich in den letzten Jahren auch, wohin hier die Reise geht oder gehen könnte. Und auf der anderen Seite ist aber nicht so offensichtlich, in welchen Bereichen man staatliche Aktivität auch zurückfahren könnte, um dafür Mittel freizumachen. Also vielleicht wäre es tatsächlich klug, konkret sich Bereiche des Sozialstaats vorzunehmen und die anzusprechen.
Absolut. Ich sage das sozusagen, dieser Leitsatz, die Wahrheit ist konkret, der hat schon was für sich. Wobei, ja, im Sinne von nicht allgemein jetzt reden, mehr Sozialstaat, weniger, was immer, sondern einfach schauen, wo drückt der Schuh? Wo haben viele Menschen ein Problem? Sie haben völlig zu Recht erwähnt, die Pflege und ihre längerfristige Entwicklung. Da wäre es nicht so schwer zu sagen, wir brauchen eine sozialstaatliche Lösung. Dass wir 60.000 scheinselbstständige Frauen aus der Ostslowakei bis zur Ukraine bei uns arbeiten lassen für einen Hungerlohn, ist keine soziale Lösung. Sie widerspricht völlig diesen grundsätzlichen Haltungen des Internationalismus. Und gerade dieses eine Problem hat mir wieder einmal die Verwirrung gezeigt. Ja? Denn als dann die ÖVP sagte, wir müssen die Kinderbeihilfe für die Kinder im Ausland von den Pflegerinnen, die sie für 14 Tage verlassen müssen, kürzen, da hätte man, wenn man auch ein bisschen mit dem Herzen denkt, sofort sagen müssen, nein, das ist ein Skandal, weil wir betrachten konkret die Lage der Menschen, die betroffen sind. Stattdessen hat man leider Gottes auch auf Seiten der Sozialdemokratie nicht gewusst, wo man hier steht. Und das wäre an Viktor Adler nicht passiert. Das hat auch an Kreisky natürlich nicht. Das hat nämlich nichts nur mit intellektuellen Fähigkeiten zu tun, sondern mit einer gewissen Verankerung, gerade auch emotionell, bei gewissen Grundwerten und dieser Fähigkeit, konkret zu denken, dann würden einem viele fatale Fehler nicht passieren. Ein Herr Gerhard Schröder hätte nicht Hartz IV eingeführt, wenn er diese Fähigkeit gehabt hätte, sozusagen hinter all den Ideologien die konkret betroffenen Menschen zu sehen. Und das ist auch am Stammtisch vermittelbar. Das ist auch im Fernsehen vermittelbar. Man muss sie nur trauen und besonders muss man sozusagen in diesen Dingen sehr gefestigt sein. Und das ist eben nicht passiert. Das wirklich Schlimme am Neoliberalismus ist, und das ist leider genial gewesen vom Herrn Hayek, den ich in vielen bewundere, und das behandle ich sehr ausführlich in dem Buch, wie die neoliberale Gegenreformation sozusagen schon vor 80 Jahren geplant wurde, Schritt für Schritt, mit unglaublicher Geduld, mit jener Geduld, die ein Viktor Adler hatte, um die Sache zum Guten zu wenden, hatte der Hayek die Geduld zu sagen, liebe Leute, wenn wir den Sozialstaat, den Keynesianismus, die Vollbeschäftigungspolitik wirklich nachhaltig ruinieren wollen, dann müssen wir zwei Generationen, 60 Jahre arbeiten. Wir müssen die Intellektuellen beeinflussen, wir müssen die Lehrpläne an den Universitäten beeinflussen, wir müssen Thinktanks gründen, die sozusagen unsere Theorien dann unters Volk bringen. Das heißt, und der Hayek hat gesagt, sein Vorbild war die Arbeiterbewegung, hat er genau geschrieben. Er hat gesagt, er hat untersucht, verdammt nochmal, warum ist es den Linksreformatoren, besonders der sogenannten Fabian Society in England gelungen, innerhalb nur einer Generation die Köpfe der Intellektuellen zu besetzen. Wer Ende der 20er Jahre nicht links war und der Künstler ein Intellektuell, der war sozusagen uncool oder out oder was auch immer. Nicht? Und genau dieses Modell hat der Hayek übernommen und hat gesagt, das können wir auch und machen das auf unsere Weise. Und ab den 80er Jahren wurde das zum intellektuellen Mainstream, mehr privat, weniger Staat und also die Menschen aus der sozialen Hängematte holen, die Leute müssen wieder auf ihren Eigennutz schauen, sie müssen eigenverantwortlich werden, all das, das war wie eine Welle. Und dann, nach einer gewissen Zeit des kleinen Widerstands, haben die Eliten der Sozialdemokratie angefangen mitzuschwimmen. Und das ist eben die Geschichte der letzten 25 Jahre gewesen. Und ohne Aufarbeitung von diesen Fehlern wird man, glaube ich, zum Beispiel den Rechtspopulismus eben nicht bekämpfen können. Und die Menschen wären durchaus sehr froh, wenn sozusagen auch die Politik sagt, da haben wir einfach uns entsetzlich geirrt und müssen schauen, dass wir das jetzt besser machen. Mühsame Arbeit, das weiß ich schon.
Das wäre dann ein Plädoyer für Ausdauer und Prinzipientreue und Glaubwürdigkeit. Danke, Stefan Schulmeister, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch interessant und haben Lust bekommen, wieder mal bei uns reinzuhören oder auch Ihren Freunden und Freundinnen zu sagen, hört euch doch einmal den Rotfunk an. Sie finden uns auf Facebook und Twitter. Da freuen wir uns auch über Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Anregungen. Alle Infos zum Podcast finden Sie auch auf www.renner-institut.at. Produziert wird der Podcast vom Renner-Institut und Missing Link. Musik von Peter Kollreider, Hörwinkel. Missing Link.